Schön, dass wir wieder Gottesdienst miteinander feiern können und dass ich jetzt auch ja für euch eine Predigt halten darf. Ich habe diese Woche die Frage gehört von jemandem, die ihn so geistlich beschäftigt, und zwar die Frage: Warum zeigt Gott so wenig von sich? Es wäre doch viel leichter für uns Menschen, zu Gott zu finden, wenn Gott mehr von sich zeigen würde, zum Beispiel jetzt auch in so einer Krise wie mit Corona. Die Frage hat mich beschäftigt: Warum zeigt Gott so wenig von sich? Und als ich mit demjenigen darüber gesprochen habe, dann ist mir plötzlich klar geworden, Gott will sich durch uns seiner Welt, seinen Menschen zeigen. Also Gott will sich nicht einfach so zeigen, jetzt hurra, hier bin ich und jetzt schaut mich alle an und betet mich alle an und liebt mich, sondern irgendwie hat Gott die Idee gehabt, dass es durch Menschen passieren soll, wie Gott sich dieser Welt zeigen will. Also, dass das Gottes Idee, Gottes Konzept, Gottes Plan ist, ist vielleicht ein bisschen arg ungewöhnlich, aber ich habe dann gedacht, irgendwie ist es ja so wie fast wie ein roter Faden durch die Bibel. Wenn man zum Alten Testament schaut, da, ja, beim Volk Israel, da war der Fokus schon mehr auf dem Volk Israel, aber durch das, was Gott mit seinem Volk Israel schafft und was da geschieht und was da passiert, da will Gott sich seiner ganzen Welt zeigen. Und das taucht immer wieder im Alten Testament auf. Ist kein Riesenthema, aber immer wieder leuchtet es so auf, kommt es so zum Vorschein. Zum Beispiel beim Buch Jesaja an verschiedenen Stellen. Und im Neuen Testament, da sieht man dann, dass durch Jesus und durch das Kommen des Heiligen Geistes, dass das ein richtiges Programm zu sein scheint, was Gott eben schon mit seinem Volk Israel vorhatte und dann eben durch das Kommen von Jesus und durch den Heiligen Geist dann wirklich losgehen sollte. Ich erinnere da an Aussagen von Jesus, wie zum Beispiel: Ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Oder dass Jesus den Auftrag gibt, seinen Jüngern hier: Geht zu allen Völkern, damit die Menschen meine Jünger werden können. Oder dass Jesus sagt: Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also diese Frage, die mir da die Woche begegnet ist: Warum zeigt Gott so wenig von sich? Das könnte auf die Gegenfrage rauslaufen, ob das vielleicht an uns liegt, an uns Christen liegt, an uns Gläubigen liegt, dass ja so wenig von Gott in dieser Welt zu sehen ist. Also in anderen Ländern, da passiert zum Teil geistlich so viel mehr als hier bei uns. Wenn ich an ärmere Länder denke oder gerade auch in Situationen, wo Christen verfolgt werden. Ja, also als ich da so mehr drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, warum Gott so wenig von sich zeigt, warum vielleicht ja so wenig von ihm in dieser Welt sichtbar ist, ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit uns zu tun, uns den Gläubigen. Und das führt mich zu dem Bibeltext, der mir für heute wichtig geworden ist. Ich will da zuerst mal kurz die Situation darstellen, um die es geht. Also da ist ein Vater, der hat einen kranken Jungen und es ist ziemlich schlimm mit dem und den will er zu Jesus bringen, weil er anscheinend mitgekriegt hat, wie stark Gott durch Jesus wirkt, wie viel Menschen da von Gott erkennen können, von seiner Macht, von seiner Kraft, von seiner Liebe, in dem, was Jesus tut. Also der Vater hatte die Hoffnung auf Heilung, wenn er jetzt seinen Sohn zu Jesus bringt. Jetzt war das Problem, als er dann zu den Jüngern von Jesus kam, wo eigentlich er auch Jesus erwartet hat, da war Jesus nicht da. Und dann haben die Jünger sich bemüht darum, dass der Sohn geheilt werden kann. Aber sie haben es nicht geschafft. Und es zeigt sich, sie sind in der Situation hilflos, sie sind überfordert. Und dann kommt so eine große Diskussion in Gang mit allen, die das mitbekommen haben. Und mitten in diese Diskussion rein kommt Jesus dann wieder zurück, wo er seine Jünger da gelassen hatte. Und das ist die Situation des Textes, den ich uns jetzt vorlesen will. Markus Evangelium Kapitel 9 ab Vers 14. Markus 9 ab Vers 14 lese ich. Wenn wir da jetzt vielleicht die erste Folie sehen könnten. Als Jesus und drei seiner Jünger zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles Volk, als es Jesus sah, in großer Erregung herbeigelaufen und grüßte ihn. Und Jesus fragte sie: Was diskutiert ihr da? Da antwortete ihm einer aus der Menge: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat einen stummen Geist, und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden, und er schäumt, knirscht mit den Zähnen und erstarrt. Ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn hinauswerfen, aber sie vermochten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen: Du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Also ich finde, Jesus reagiert schon recht heftig auf das Versagen seiner Jünger. Warum? Da ist dieser leidende Vater, der leidet, weil sein Sohn so stark beeinträchtigt ist durch diesen Geist, der da irgendwie Macht gewonnen hat über den Jungen und ihn knechtet. Und dieser Vater und sein Sohn, die hätten die Größe Gottes erleben sollen. Die kommen und wenden sich an Jesus durch die Jünger. Und ja, dann passiert da irgendwo nichts. Ja? Jesus hatte die Jünger zu sich gerufen. Er hatte sie ausgebildet, er hatte sie trainiert, damit Gottes Liebe, damit Gottes Macht, Gottes Größe durch den Dienst der Jünger von Jesus sichtbar werden sollen. Dass Gott erkannt werden kann durch das, was die Jünger sagen und was die Jünger tun. Und es hätten nicht nur der Vater und sein Sohn mitkriegen sollen, sondern auch alle anderen Anwesenden. Die Leute, die nach Gott gesucht haben, die da versammelt waren, die Schaulustigen, die Gleichgültigen, die Kritiker. Aber das ist eben nicht passiert. Und ja, lasst uns jetzt mal schauen, wie es dann weitergeht in Vers 20. Da lese ich uns jetzt weiter. Und sie brachten ihn zu Jesus, den Jungen. Und als der Geist in dem Jungen Jesus sah, zerrte er den Jungen sogleich hin und her, und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte Jesus dessen Vater: Wie lange hat er das schon? Der Vater sagte: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn umzubringen. Jedoch, wenn du etwas vermagst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sagte zu ihm: Was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, fuhr er den unreinen Geist an und befahl ihm: Stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, komm heraus und geh nicht wieder in ihn hinein. Der Geist schrie und zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Da lag der Junge da wie tot, so dass alle sagten: Er ist gestorben. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Was hier durch Jesus passiert, wie Gott sich in dem, was Jesus macht, zeigt, das hätte eigentlich auch schon durch seine Jünger geschehen können, durch seine Jünger geschehen sollen. Nur sie haben es nicht hingekriegt. Und jetzt lese ich uns noch die beiden Verse vor, worum es mir heute primär geht, in denen steht, worum es mir heute hauptsächlich geht. Vers 28 und 29. Und als Jesus dann anschließend in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, als sie mit ihm allein waren: Warum konnten wir den bösen Geist nicht hinauswerfen? Und Jesus sagte zu ihnen: Diese Art kann durch nichts hinausfahren als durch Gebet. Das ist es, worum es mir heute in der Predigt geht: Gebet. Wolf hat es ja eingangs gesagt. Es geht mir um das Gebet und zwar auch als Schlüssel zur Vollmacht, nämlich wie Gott sich durch die Jünger, durch die Jünger von Jesus, durch seine Nachfolger, durch die Gläubigen, wie Gott sich seiner Welt zeigen will. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Text, auch mit diesem Abschluss, was da Jesus am Schluss sagt. Also mich hat diese Antwort von Jesus kolossal irritiert. Jesus sagt ja, diese Art verschwindet nur durch Gebet. Irgendwie habe ich das nicht verstanden. Denn was hat Jesus da gemacht? Jesus hat doch jetzt nicht gebetet, also er hat doch jetzt nicht mit seinem Vater im Himmel gesprochen, dass der den Geist verschwinden lässt, sondern was Jesus da gemacht hat, Jesus hat ein Machtwort gesprochen. Jesus hat dem Geist da in dem Jungen geboten auszufahren. Das ist das, was ich so in dem Bibeltext erstmal sehe und ich habe das nicht zusammengekriegt. Dann habe ich mir gesagt, okay, gut, da ist halt ein Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern. Irgendwie ist ja auch logisch, ja, Gottes Sohn ist halt Gottes Sohn, der hat eine ganz andere Autorität und wir Menschen, wir ragen da einfach an Jesus nicht ran. Jesus kann Machtworte sprechen, die Jünger sollen sich aufs Beten beschränken. Da, wo ihre Kompetenz nicht reicht, da sollen sie halt beten. So wie es jetzt hier offenbar ja auch der Fall war, sie konnten da nicht helfen und dann soll man beten. Das, als ich mir das so dann klar gemacht habe, war das ja auch erstmal eine Entlastung, weil beten ist ja nicht so riskant. Wenn man sagt, Gott, bitte mach doch was und Gott macht es nicht, dann ist das ja bei Gott. Aber wenn man jetzt so ein Machtwort spricht und sagt so, jetzt im Namen Jesus soll etwas geschehen und wenn es dann nicht passiert, dann steht man doch ein bisschen blöd da mit seinem Glauben, mit seinem Vertrauen auf Gott. Im Grunde so wie die Jünger da in dem, ja, in dem Bericht. Und da habe ich so gedacht, okay, also ja, beten ist ja dann vielleicht auch gut und ausreichend und ja. Ja, aber ich habe dann darüber irgendwie keine Ruhe gefunden. Ich habe gemerkt, irgendwie dieses Verständnis ja, ist vielleicht nicht das Wirkliche, was Gott dazu zu sagen hat. Und es lag wahrscheinlich an einer Bibelstelle, die im Johannesevangelium ist, eine Aussage von Jesus, Johannes 14, Vers 12. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und jetzt kommt's, dann sagt er sogar, und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also Jesus sagt da nicht, Leute, ihr bringt es einfach nicht so weit wie ich, weil ihr nicht so ja so seid wie ich. Er sagt nicht, lasst's gut sein damit, dass ihr weniger Autorität habt als ich. Sondern Jesus scheint ja der Meinung zu sein, dass was so unsere geistliche Wirksamkeit in dieser Welt betrifft, dass er uns da nicht so weit voraus ist, dass wir das nicht einholen könnten. Dass er da so einen uneinholbaren Vorsprung vor uns hat. Also diese Bibelstelle, Johannes 14, Vers 12, die hat mich da nicht losgelassen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, warum sagt Jesus dann aber, diese Art verschwindet nur durch Beten? Vielleicht können wir nochmal die nächste Folie sehen, da habe ich das nochmal hervorgehoben. Diese Art kann durch nichts herauskommen als durch Gebet. Also, ja, und wieso löst er das Problem dann auf ganz andere Art durch ein Gebieten, wenn er aber dann sagt, ihr sollt beten. Ich habe es nicht gecheckt, ich habe es nicht verstanden. Und deswegen hatte ich auch, als ich schon mal im Januar über diesen Text gepredigt habe, im Zusammenhang mit der Jahreslosung, deswegen habe ich dazu auch nichts weiteres sagen können. Aber ich bin in den letzten Monaten dann mal zufällig, in Anführungszeichen, bei Gott gibt es ja keine Zufälle, Da bin ich beim Lesen eines Buchs plötzlich genau über diese Stelle gestolpert. Und als ich gelesen habe, wie derjenige das ausgelegt hat, da ist mir so ein Kronleuchter aufgegangen. Derjenige hat geschrieben, was Jesus da sagt, mit diesem, durch diese Art kann durch nichts rauskommen, außer durch Gebet, dass das, was Jesus da vor Augen hat, ist, dass er sagen wollte hier, ihr seid noch nicht so weit in eurer Gottesbeziehung, ihr seid nicht weit genug in eurer Verbundenheit mit Gott, dass ihr jetzt durch ein Machtwort, so wie Jesus es gemacht hat, dem Bösen gebieten kann, da zu verschwinden. Und Jesus sagt seinen Jüngern, was ihr braucht, ist mehr Gebet. Ihr Jünger, ihr braucht mehr Zeit mit Gott, ihr braucht mehr Nähe zu ihm, ihr braucht mehr Füllung durch Gott. Denn dann wird eure Vollmacht größer werden. Dann wird Gott immer mehr Raum in euch bekommen. Und dann werden auch derartige böse Mächte vor euch weichen müssen, so wie sie jetzt vor Jesus weichen. Ich habe mir nochmal angeschaut in der Vorbereitung jetzt für die Predigt. Wir können jetzt auch den Predigttext wieder wegmachen, dann können wir wieder einander sehen. Das ist ja auch ganz, ganz schön, um die Gemeinschaft zu fördern. Auch beim Predigen, dann sehe ich mehr von euch. Das ist schön, es ist nicht so eine Einbahnstraße, sehe ich mehr von euch in euren Reaktionen oder euren fragenden Gesichtern vielleicht. Ich habe mir nochmal angeschaut in der Vorbereitung für die Predigt, wie viel Jesus gebetet hat. Das Gebet hatte einen enormen Stellenwert für Jesus. Jesus war ein Mensch des Gebets, das ist mir nochmal so klar geworden. Und im Johannesevangelium betont Jesus immer wieder an verschiedenen Stellen, dass er nur tun kann, was er seinen himmlischen Vater tun sieht. Also die Vollmacht von Jesus, die hatte er nicht aus sich selbst raus, sondern die kam aus seiner Verbindung mit Gott. Das war der alles entscheidende Punkt in dem Wirken von Jesus und wie Gott erkennbar werden konnte in dem, was Jesus getan hat. Und das hat auch mit der Überschrift über der Predigt zu tun. Rolf hat es ja vorhin gesagt, beten, das ist mehr als reden. Beten ist mehr als reden mit Gott. Früher habe ich so gedacht, das ist halt das, wie man es als Kind beigebracht bekommen hat. Ja, ich rede mit Gott, ich sage ihm meine Wünsche, ich sage ihm meine Sorgen, meine Ängste, ich rede mit ihm. Da war ich schon ein bisschen älter, irgendwann habe ich dann gecheckt, dass Beten ja auch hören auf Gott heißt, dass Beten nicht eine Einbahnstraße ist, sondern dass da auch was zurückkommt von ihm. Und dann irgendwann ist mir so klar geworden, ja, Beten ist eigentlich Beziehung mit Gott leben und Beziehung mit Gott pflegen. Das ist wirklich ein wechselseitiger Austausch, das ist eine Verbundenheit, die da gelebt wird. Und jetzt in den 40 Tagen vor Ostern, da haben wir uns ja mit dem Gebet von Jesus in Johannes 17 beschäftigt. Und da merkt man so richtig dieses Anliegen von Jesus immer wieder in seinem Gebet, dass es um ein Einswerden mit Gott geht. Und ich habe inzwischen jetzt auch verstanden und gecheckt, beten heißt Einswerden mit Gott. Das bedeutet, dass ich Gott und seine Wirklichkeit in mich reinlasse. Also nicht nur im Vorbeigehen so irgendwie mit Gott unterwegs bin, auch mal sag, hallo, ich brauche dich oder sowas, sondern dass da irgendwie etwas geschieht, wo was von der Substanz Gottes, von dem Wesen Gottes, von der Ausprägung Gottes in mein Denken, in mein Bewusstsein, in mein Fühlen irgendwo reinkommt und ich immer mehr davon durchdrungen werde, dass da immer mehr eine Einheit geformt wird, Gott in mir. Wir als Tempel des Heiligen Geistes, das ist nichts Abstraktes, sondern das ist was ganz Konkretes. Da passiert was, was Substanzielles, was Wesenhaftes. Und dass wir immer mehr in Einklang kommen mit Gott, dass da immer mehr Übereinstimmung sich entwickelt. Beten mehr als reden mit Gott. Beten wirklich eins werden mit Gott, immer mehr. Nun leben wir ja aber nicht im Himmel, wo man so leicht mit Gott eins werden kann und eins sein kann und eins bleiben kann. Wir leben hier in dieser Welt und es ist an vielen Stellen eine reichlich gottlose Welt. Ich habe da einfach jetzt mal ein paar Schlagworte mitgebracht. Diese Welt ist geprägt vom Rationalismus, der Verstand steht an der höchsten Stelle, vom Materialismus, ja, das, was man fassen kann, was man sehen kann, auch vielleicht das Geld und so weiter, spielt alles eine Rolle. Oder Humanismus, ja, der Mensch ist von sich aus gut, ja, und aus sich selbst heraus gut. Oder der Relativismus, ja, so Wahrheiten kann man gar nicht so sagen, dass es objektive Wahrheiten gibt. Oder Säkularismus, ja, Gott spielt gar keine Rolle in unserem Leben und so weiter. Man könnte die Reihe ja noch beliebig fortsetzen. Das sind alles Facetten dieser Welt, in der wir leben, die uns prägen. Wir werden groß in dieser Welt. Wir werden geformt in dieser Welt von diesen ganzen Einflussfaktoren, die da sind. Und deswegen steckt von all dem auch was in uns. Auch wenn wir gläubig sind. Auch wir, ja, wir stellen oft unser eigenes Denken und Urteilen über Gott und sind nicht bereit, ja, zu empfangen, was Gott dazu zu sagen hat, wie er darüber urteilt, das zu akzeptieren. Auch wir Gläubigen, wir Christen sind an vielen Stellen sehr diesseitig orientiert. Oder auch wir können oder wollen nur eingeschränkt wahrhaben, wer Gott tatsächlich ist. Haben lieber unsere eigenen Gottesvorstellungen und Gottesbilder, als uns auf den wahren Gott einzulassen. Auch beim Bibellesen blenden wir viel aus von dem, was Gott uns da eigentlich über sich offenbart. Und wie viele Menschen dieser Welt ist es auch bei uns irgendwo tief drinnen, dass wir eigentlich meinen, ja, so wie wir sind, sind wir ja ganz richtig. Und so wirklich Erlösung brauchen wir ja eigentlich nicht. Und so eine umfassende Veränderung unseres Wesens in der Tiefe, ach, die ist ja eigentlich gar nicht nötig. Die anderen sollen sich ändern, denn die sind falsch und schlecht oder was auch immer. Und wir sind eigentlich die Richtigen. Ich glaube, dass von der Gottlosigkeit, die wir in der Welt so wahrnehmen, auch viel mehr in uns selber ist, als uns bewusst ist. Und alles, was an Gottlosigkeit in uns selber Raum gewonnen hat, das muss auch raus, das muss verschwinden und es muss ersetzt werden durch Gott, durch das, was von Gott kommt, durch seine Wahrheit, durch seine Liebe, durch sein Licht. Wenn Gott mehr Raum in uns haben soll, dann muss die Gottlosigkeit raus, weil Gottlosigkeit passt nicht zu Gott. Und Gott will es definitiv mehr Raum in uns haben. Das habe ich inzwischen begriffen beim Bibellesen. Und dazu braucht er und sucht, denn er sucht und braucht Leute für das, was er hier in dieser Welt vorhat. Er sucht und braucht Leute, durch die er sich dieser Welt zeigen kann. So wie es durch Jesus vorgemacht hat und wie es bei den Jüngern damals halt eben nicht geklappt hat. Wie es vermutlich bei mir auch nicht klappen würde, wenn ich mit so einer Situation konfrontiert wäre. Und da sagt auch Jesus mir, Tobias, diese Art fährt nur aus durch Gebet. Tobias, ja, verbring mehr Zeit mit mir, lerne mich besser kennen, lass dich mehr auf mich ein, gib mir mehr Raum in dir, damit ich dich mehr füllen kann, ich, der lebendige Gott, dich mehr füllen kann, du Tobias, damit du irgendwann auch vielleicht mehr Vollmacht haben kannst und auch das Böse vor dir weichen muss, weil ich in dir lebendig bin. Ich hatte so über die Gedanken, was jetzt heute die heutige Predigt betrifft, die Woche mit meiner Frau gesprochen. Und es war für mich ganz spannend, dann von Birgit zu hören, was da in ihr zu diesem Thema lebt. Und weil ich das so spannend fand, sollt ihr das jetzt auch hören.
Ich bin zu verstehen. Hört ihr mich von euch? Gut, okay. Also, ich hatte vor einer Weile, was mich echt sehr beschäftigt hat, wie so ein Vergleich irgendwie von Gott geschenkt bekommen. Und zwar von einer Person, die betet, indem sie den Rucksack aufsetzt, wo alles drin ist, wo all die Steine drin sind, was sie belastet, was sie stört, was ihr Leben schwer macht. Und ganz viele kleine Papierzettelchen, wo all die Namen draufstehen, für die sie beten möchte und was ihr alles wichtig ist. Und mit diesem schweren, großen Rucksack aufgesetzt, geht sie an Gottes Haustür und klingelt und wartet. Und Gott macht die Tür auf. Und Gott freut sich riesig, dass die Person da ist und macht die Arme weit und will anfangen zu sprechen und sie willkommen heißen. aber die Person ist so beladen mit dem Rucksack und guckt nur auf den Boden und setzt den Rucksack ab und kippt Gott den ganzen Inhalt auf die Türschwelle vor seine Füße und setzt den Rucksack wieder auf und geht wieder davon. Und Gott ist irgendwie so, irgendwie fassungslos. Also er freut sich, dass die Person gekommen ist, aber es fehlt ihm so viel. Und Gott hat eigentlich so viel anderes vorgehabt. Gott hätte diese Person, wenn sie gekommen, weil sie gekommen ist, hätte gedacht, ey, super, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Komm rein und mach die Tür hinter ihr zu und sagt, oh, ich sehe, du hast einen riesen Rucksack dabei. Komm, der ist schwer. Stell den erstmal in den Flur. Komm erstmal rein ins Wohnzimmer, setz dich zu mir, ich habe frisches Wasser da, ich habe da, was du brauchst. Lehn dich an mich, leg deine Hand um die Person. Und ja, die Person darf erstmal staunen, darf sich erstmal umgucken, darf Gottes Atmosphäre schnuppern. Wie sieht es denn aus in Gottes Wohnzimmer? Was ist denn da alles? Wie, wow, da ist hell, da ist Licht, da ist Freude. Und es geht erstmal gar nicht um den Rucksack, sondern es geht erstmal um, boah, in Gottes Nähe zu sein, in Gottes Gegenwart, in seiner Präsenz und erstmal Luft holen. Und es braucht Zeit. Man kann nicht so reinrennen und alles gleichzeitig aufnehmen. Das braucht echt Zeit. Aber es tut so gut. Und irgendwann, wenn man lang bei Gott sich angekuschelt hat und gelehnt hat und vielleicht auch eine Weile einfach nur schweigend da gesessen hat, weil Gott ja mein Herz sieht und weiß und kennt, dann irgendwann ist so der Punkt, wo Gott sagt, ey, du hast einen Rucksack dabei, komm den holen. Was ist denn da alles drin? Zeig's mir mal. Und dann kann man so Zettel für Zettel auspacken, Stein für Stein auf Gottes Wohnzimmertisch legen. Und dann ist es gut. Und manches ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, weil sich's schon gelöst hat. All die Steine sind vielleicht schon geschmolzen in Gottes Flur, Gegenwart. Und ja, dieses Bild hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und ich fand es selber so tief, weil es irgendwie so viel von Gottes mehr Größe als mein kleines Denken beinhaltet.
Ja. Vielen Dank. Ja, das hatte mich sehr, sehr angesprochen, was Birgit mir da erzählt hat, was ihr jetzt auch gehört habt. Beten ist mehr als nur reden mit Gott, sondern ja, das ist Beziehung und in der Beziehung, da passiert was, da soll was geschehen, ja. Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt von dem Bibeltext eingehen. Da wurde ich im Januar, nachdem ich da schon darüber gepredigt hatte, nach dem Gottesdienst dann drauf angesprochen von jemandem, der hat gesagt, Tobias, da fehlt doch noch was in Vers 29. Vielleicht können wir jetzt nochmal die Folie, die letzte Folie sehen, wo Jesus da sagt, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Die kann durch nichts rauskommen als durch Gebet. Und da hat jemand gesagt, da steht doch eigentlich Beten und Fasten in Vers 29. Warum war das auf deiner Folie nicht gestanden, Tobias? Und der Grund ist ein ganz einfacher. In den ältesten Handschriften, die wir von dem Markus-Evangelium da an der Stelle haben, da steht halt nur Beten. Da steht nichts von Fasten. In der weiteren Überlieferung kam dann aber das Fasten dann plötzlich mit rein. Und ich finde es so passend eigentlich, auch wenn es vielleicht nicht das war, was Jesus ursprünglich gesagt hat, oder wenn er es gesagt hat und dann ist erst später da mit reingekommen. Aber es inhaltlich passt es total. Wir können übrigens jetzt auch den Bibeltext wieder wegnehmen, dass wir uns wieder miteinander sehen. Dass es da später dann noch ergänzt wurde, dass diese Art nur rauskommen kann durch Beten und Fasten. Fasten intensiviert das Gebet. Fasten hilft bei der Fokussierung auf Gott. Fasten fördert die Reinigung der Seele und auch des Geistes. Und Jesus hat ja vor seinem Dienstbeginn, bevor er vollmächtig unterwegs sein konnte für Gott, ja auch ein enormes Fastenprogramm durchgemacht. Der war 40 Tage in der Wüste. Also so lange habe ich es nie geschafft beim Fasten. Bei mir war das Maximum, wenn ich die Null wegnehme bei der 40, also 4 Tage, da nur was zu trinken. Und Jesus war in der Wüste. Also Ich durfte letztes Jahr mal Urlaub in Ägypten machen und da war ich auch mal in der Wüste, habe ich schon gemerkt, oh, also das ist schon was anderes als hier in unserem kuscheligen Deutschland, wo so viel grün ist und so viel wächst, auch wenn es jetzt immer noch schon so lange nicht regnet, ist trotzdem noch viel, viel Leben in der Natur. Und das Krasse ist, Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Also Gott hat ihn in die Wüste geführt. Und in die Wüste geführt zu werden, das macht keinen Spaß, das ist Entsagung, das ist Entbehrung. Und das Interessante ist aber, aus Gottes Sicht war das offenbar notwendig für das, was dann durch Jesus geschehen sollte. Ich weiß nicht, wie es dir im Augenblick in deiner Lebenssituation geht. Vielleicht fühlt sich das, was passiert in deinem Leben, sich für dich falsch an. Vielleicht schlimm, schrecklich. Du hast keine Hoffnung, du hast keine Perspektive. Vielleicht ist es für dich wie eine Wüste. Und vielleicht bist du nicht nur irgendwie, fühlt sich das nicht nur an, dass du 40 Tage in der Wüste unterwegs bist, sondern vielleicht 40 Jahre. Und vielleicht hat sich das auch durch die Corona-Krise jetzt noch verstärkt und zugespitzt. Aber Gott weiß, was er tut. Er weiß, warum er bestimmte Dinge zulässt und geschehen lässt und was er damit dann auch vorhat, was daraus werden soll. Und wenn ich mir anschaue, was wir alles Jesus zu verdanken haben, dadurch, dass er voll auf Gott vertraut hat und sich hat auch in die Wüste führen lassen, was dadurch Jesus für uns bewirken konnte. Wenn ich mir dann vorstelle, was will Gott aus unserem Leben machen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auch Wüstenzeiten aus seiner Hand nehmen und da seiner Führung und Schulung vertrauen, dass Gott wirklich weiß, was er tut und dass er uns liebt, dass das nicht eine Absage an uns ist. Und wenn ich mir überlege, wenn schon Jesus als der Sohn Gottes, der eine wirklich wunderbare, einzigartige Beziehung zu seinem Vater im Himmel hatte, wenn der es trotzdem nötig hatte, 40 Tage vom Geist Gottes in die Wüste geführt zu werden, als so eine tiefgehende Vorbereitungszeit für seinen Dienst, wieso sollte das bei uns anders sein? Wieso sollten wir es noch weniger nötig haben als Jesus? Wir haben es doch mit Sicherheit nötiger als er, weil wir ja unter diesen Bedingungen dieser Welt ganz anders aufwachsen, als es bei Jesus der Fall war. Jesus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Das haben wir so nicht. Unsere Bekehrung, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, das ist der Start mit Gott. In unserer Bekehrung, da geht es um die Grundausrichtung. Will ich mit Gott unterwegs sein oder gegen Gott unterwegs sein? Ich entscheide mich dafür, ich bin nicht länger gegen Gott unterwegs oder ohne ihn unterwegs, sondern ich will mit ihm unterwegs sein. Aber das heißt dann, es geht dann los mit Gott. Das ist der Beginn. Dann startet etwas, nämlich ein Prozess, in dem wir umgestaltet werden, in dem wir verändert werden und in dem es immer wieder neu um dieselbe Frage geht. Lasse ich Gott rein in mein Leben oder soll er an bestimmten Stellen doch lieber außen vor bleiben? Wir dürfen letztlich mitentscheiden, was aus uns wird. Was für ein Mensch willst du werden? Willst du ein Mann Gottes werden, eine Frau Gottes werden? Willst du wie Jesus ein Mensch des Gebets werden? Denn anders wird's nicht gehen. Wenn du ein Mensch Gottes werden willst, wenn du ein Mann Gottes, eine Frau Gottes sein willst, ohne Gebet wird es nicht gehen. Und Gebet ist so viel mehr, als nur mit Gott zu reden. Die heutige Predigt habe ich gedacht als ein Auftakt zu einer Predigtreihe über das Vaterunser. Ich habe auch im neuen Gemeindebrief, an dem wir gerade arbeiten, der dann jetzt die nächste Woche rauskommen wird, auch da habe ich was zum Gebet geschrieben. Und wir haben auch die Im Glauben wachsen Treffen mittwochs abends, auch über Zoom, so wie wir jetzt sind. Da kann jeder, der jetzt dabei ist, genauso mittwochabends reinkommen, sich einwählen, kann damit dabei sein. Weil mir wichtig ist, dass wir darüber ins Gespräch kommen, in den Austausch kommen, damit wirklich mehr von Gott in unserem Leben ankommen kann. Und dass wir viel mehr Menschen des Gebets noch werden können. Und ich möchte jetzt die Predigt abschließen mit einer Erfahrung, die ich mit euch teilen will, was ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Ich hatte ein Telefongespräch mit jemandem, habe da gehört von einer Situation, die extrem bedrückend war für denjenigen. Und je länger der darüber erzählt hat, desto mehr habe ich gemerkt, wie diese Bedrückung, die auf dem anderen lastet, auch immer mehr auf mich übergreift und mich auch immer mehr runterdrückt und wie mich das auch immer mehr von Gott wegschiebt. Und ich habe gemerkt, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut, das tut auch dem anderen nicht gut, weil ich ihm dann irgendwie auch nicht mehr weiterhelfen kann von Jesus her. Und dann kam so die Idee oder der Wunsch irgendwie so aus mir raus, ey, können wir jetzt nicht einen Schnitt machen und einfach beten, das Jesus sagen, das Gott bringen, was da uns jetzt so bedrückt, ja? Und ich wollte einfach nicht dem Negativen noch weiter so viel Raum geben, sondern ich wollte irgendwie ja mehr von der Wahrheit Gottes wieder in meinem eigenen Bewusstsein wieder spüren und wirklich den Sieg Gottes über die Macht des Bösen wieder spüren können, wieder was davon wahrnehmen. Ich habe es meinem Gesprächspartner vorgeschlagen, es war dann für ihn okay, dass wir jetzt dann gebetet haben, beziehungsweise dass ich gebetet habe. Haben wir dann auch über Telefon gemacht und haben dann auch anschließend weitergesprochen. Und ich war Gott total dankbar. Also mir hat es geholfen, die Atmosphäre in mir hat sich total wieder aufgehellt und ich konnte mich wieder an Gott freuen und konnte wieder voller Vertrauen sein, dass Gott da was verändern will in dieser sehr bedrückenden Situation. Und beim anderen habe ich auch gemerkt, dass es ihm besser ging und irgendwann war dann das Gespräch auch zu Ende und kurz bevor wir uns verabschiedet haben am Telefon, sagt mir dann plötzlich mein Gesprächspartner, was da passiert ist beim Beten. Und er hat dann gesagt, also als ich angefangen habe zu beten, da hat so sein Arm irgendwie angefangen zu zittern. Ich weiß nicht genau, wie das aussah, aber derjenige, für den war das total blöd, weil er dann gemerkt hat, das ist jetzt alles eigentlich ihm zu viel. Jetzt will der auch noch beten, so ungefähr, und hat sich zwar vielleicht eingelassen, aber irgendwie der Impuls in ihm wäre eigentlich gewesen, auszusteigen, zu sagen, ja, es wird mir alles zu viel, komm, bet für mich jetzt ohne mich am Telefon, sondern wir beenden das Telefongespräch und gut ist irgendwie so. Und dann sagt mir derjenige, dass dieser Impuls zwar in ihm war, aber dass er sich dafür entscheiden konnte, jetzt in der Gegenwart Gottes, in dem Gebet zu bleiben und sich jetzt eben nicht von seinem zitternden Arm und dem, was es mit ihm gemacht hat, dass er eigentlich so einen Fluchtimpuls ausgelöst hat, ja, sich da nicht abbringen zu lassen. Also das war für mich das erste Wunder. Ich hatte ja gar nichts davon mitgekriegt, ja, was da während ich angefangen habe zu beten, da passiert ist bei meinem Gegenüber. Dass da irgendwie Gottes Gegenwart schon da war, weil derjenige plötzlich gegen sein eigenes Naturell handeln konnte. Und also ich war dann so am Beten, ich habe ja von dem allem nichts mitgekriegt und habe mich nach Gottes Wahrheiten ausgestreckt, damit eben das Negative und Belastende dann auch wieder mehr in den Hintergrund tritt, zumindest bei mir. Und anscheinend habe ich dann irgendwann in dem Gebet auch Jesus dafür gedankt, dass mein Gesprächspartner, weil er Christ ist, weil er an Jesus glaubt, dass er unter dem Schutz des Blutes von Jesus steht. Das habe ich dann anscheinend irgendwann im Gebet so ausgesprochen. Und mein Gesprächspartner hat mir am Ende unseres Telefongesprächs gesagt, dass genau in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, als diese geistliche Wahrheit dann im Raum stand, über Telefon und wie auch immer verbunden, dass da das Zittern des Arms, das derjenige nicht kontrollieren konnte, plötzlich schlagartig vorbei war. Also wie abgeschaltet. Also weg. Und derjenige war nicht mehr abgelenkt. Und das war das für mich das zweite Wunder, was da in diesem Telefongespräch passiert ist. Und es hat mir nochmal ganz deutlich gemacht, dass wir die Auswirkungen, was passiert eigentlich in der unsichtbaren Welt, wenn wir beten, dass wir das oft gar nicht so mitkriegen. Dass, ja, wenn derjenige mir nicht am Ende das gesagt hätte, was er da erlebt hat während meines Gebets, ich hätte davon nichts gewusst. Ich hätte gedacht, okay, gut, meine Stimmung hat sich ein bisschen aufgehellt, die vom Gegenüber auch, und das war's. Aber da ist ja viel mehr passiert. Da gab es einen heftigen Angriff auf denjenigen am Beginn des Gebets und derjenige konnte diesem Angriff widerstehen. Und dann kam auch ganz klar dieses Zeichen, das Blut Jesu hat eine Wirkung. Das ist eine geistliche Wahrheit. Die dürfen wir in Anspruch nehmen. Und und das hat mich nochmal so ermutigt, dass, das war so ein Ansporn für mich, noch viel, viel mehr zu beten, auch wenn ich vielleicht gar nicht mitkriege, was da draus wird, wenn ich gar nicht spüren kann, wie jetzt dann vielleicht auch meine Stimmung sich aufhält. Auch wenn ich mich weiter in der Wüste fühle, einfach treu dran zu bleiben und nicht sich abbringen zu lassen von dem Weg, auf den Jesus einen gesetzt hat, und einfach zu sagen, Gott, ich will mit dir im Kontakt sein und ich möchte dir in meinem Leben einfach so viel Raum geben, wie es geht, immer mehr. Und das ist das, was mich so nochmal angespornt hat, was ich da vor ein paar Wochen erlebt habe. Und ich hoffe, dass es euch auch genauso Ansporn sein kann, auch viel, viel mehr Menschen des Gebets werden zu wollen. Und eben nicht nur jetzt mit Gott zu reden, sondern auch auf ihn zu hören, in die Beziehung reinzugehen, und ihm immer mehr Raum zu geben, euch immer mehr wirklich von ihm und seiner Wahrheit durchdringen zu lassen. Dass wir da richtig Spaß dran kriegen, dass es richtig, richtig gut wird mit unserem Gott, auch in Wüstenzeiten, mit dem, was Birgit auch vorhin weitergegeben hat, dieses, zu sehen hier, ey, Gott will vielleicht was ganz, ganz anderes als das, wenn wir jetzt gerade zu ihm kommen und mit unserem Rucksack, mit unseren Anliegen und dann knallen wir ihm das erstmal vor die Füße, sondern zu sagen, es geht erstmal darum, wirklich Gott zu begegnen und mit ihm zu einer Einheit zu werden, da zusammenzuwachsen. Und ich kann nur sagen, mir macht es immer mehr Spaß, ist vielleicht ein bisschen profanes Wort für ein geistliches Thema, aber es ist eben etwas, was von innen rauskommen soll, dass wirklich Beziehung zu Gott, dass das etwas ist, was wirklich uns ein Lächeln hervorbringt, auf die Lippen zaubert und wie auch immer, als wir da erfüllt werden. Und das ist das, was ich mir wünsche, dann auch für diese Predigtreihe, wenn wir durchs Vaterunser gehen, dass die geistlichen Wahrheiten, die da im Vaterunser auftauchen, dass das eben etwas wird, was immer mehr Eingang findet in unser Herz, in unser Fühlen, in unser Denken. Und dass Gott uns immer mehr zu Menschen des Gebets machen kann. Menschen, die ihn lieben, Menschen, die ihm immer mehr Raum geben wollen, damit er, unser Gott, immer mehr durch unser Leben wirken kann und Dinge bewirken kann in dieser Welt, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben, was da möglich ist. Aber ich glaube, dass Gott bereitsteht, um da in unserem Leben immer mehr in Gang zu bringen. Amen.